Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Inside. Mein Name ist Sibin Rahimi und heute mit dabei ist der Thoralf Feuchtenhofer. Hi Thoralf.
Hi Rubin.
Ich freue mich mega, dass du hier bist, weil wir uns de facto vor 4 Wochen noch gar nicht gekannt haben. Und jetzt eigentlich, wir haben Abo aufeinander. Wir haben jetzt jede Woche uns entweder getroffen oder gesprochen. Und jetzt hier auf der Couch, wollte ich sagen, auf dem Stuhl. Warum ist das so spannend? Warum reden wir dauernd? Vielleicht das einmal für euch. Wir fangen mit der Synergy und mit der Time to Act auf einer gewissen Ebene bei der Digitalisierung ja an. Und wir kommen eher aus der Technik und haben auch Berater auf, ich sag mal, taktischer bis leicht strategischer Ebene. Und du bist ja nur in der strategischen Ebene unterwegs. Deswegen dachte ich, macht total Sinn, dass wir uns heute mal austauschen und ein bisschen was aus dir herauskitzeln können im Sinne der Insights. Aber vielleicht magst du noch 2, 3 Sätze zu dir sagen, Thoralf.
Genau, also erstmal vielen Dank, Rubin, dass ich hier dein Gast sein darf. Wir haben gesehen, dass wir unheimlich viele Gemeinsamkeiten haben. Wir kommen beide nicht 100% aus Deutschland, leben aber im Norden von Deutschland, also ich zumindest. Du bist hier auch mal groß geworden. Du hast mit der Seefahrt viel zu tun gehabt durch deinen Vater. Ich segel viel. Und also erstmal vielen Dank, hier dein Gast sein zu dürfen.
Total gerne.
Für den Einstieg in unser gemeinsames Thema ist es so, ich selber das Geschäft, was ihr mit der Time to Act Group macht, kenne ich sehr gut, weil das habe ich auch mal 10 oder 12 Jahre in meinem Leben gemacht. Und wir haben halt immer, wenn wir zu Kunden kamen und große Pitches gewonnen haben, haben wir immer gesehen, die waren noch gar nicht so weit, dass sie das, was sie bei uns beauftragt haben, machen konnten. Und dann haben wir uns darauf spezialisiert, die Kunden eigentlich erstmal in die Form zu bringen, dass sie mit jemanden wie euch, also einer Time to Act Gruppe oder anderen Mitbewerbern oder Digitaldienstleistern arbeiten können.
Und wie meinst du das, erstmal so reif genug zu bekommen?
Also wir haben im Grunde genommen...
Der Kunde wird sagen, ich bin doch reif, ich mache jetzt mal eine Ausschreibung.
Ja, genau.
Das Typische, ne?
Also erstens Ausschreibungen. Wir werden auch oft gefragt, Ausschreibungen zu organisieren für unsere Kunden. Wenn sie das von uns fragen und abfragen wollen, wir machen keine Ausschreibungen unter ein paar hunderttausend Euro, weil wir Ausschreibungen für ein ziemlich volkswirtschaftlich und nicht gutes Werkzeug halten. Man nimmt einfach nur Zeit von Digitaldienstleistern weg, die dann sich gegeneinander irgendwie pitchen und dafür irgendwie Ressourcen einfach verschwenden, die für bessere Sachen eingesetzt werden können.
Also ich weiß nicht, ob ihr es hört, es ist relativ laut hier. Ne? Wenn wir mal stottern, dann ist es, weil der Bass uns wegfegt. Warum ist eine Ausschreibung so ein volkswirtschaftlicher Schaden?
Also, ja, weil im Endeffekt...
Eigentlich soll es doch den Unternehmen helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen.
Ja, aber wenn die Unternehmen, und das erleben wir sehr, sehr oft, dass die Unternehmen manchmal etwas wollen oder eine Frage stellen und sie brauchen das im Grunde genommen nicht. Also das, was sie abfragen, brauchen sie im Grunde genommen nicht. Sie brauchen vielleicht was ganz anderes.
Ja.
Und deshalb kategorisieren wir Kunden, die zu uns kommen, die einen ganz klaren Auftrag haben. Die sagen, das und das und das und das und das will ich.
Ja.
Und da helfen wir denen dann, die Themen noch besser zu formulieren, so dass jemand wie der das umsetzen soll, dann auch richtig am richtigen Punkt trifft. Dann haben wir halt Unternehmen, die eigentlich, wo alles eher im Nebel ist. Die haben einen kompletten Fog, die wissen gar nicht, die sind eher wie so ein Denial of Service Attack. Also die haben halt hunderte von Sachen, die sie machen können. Ich habe einen Kunden, der hat mir gesagt, ich kann hier eine Logistikerweiterung machen für Unsummen. Ich kann hier in einem CRM-Werkzeug noch mal mehr Geld reinpacken. Ich kann das und das tun. Und alle wollen, er ist Finanzvorstand in dem Unternehmen, alle wollen, dass ich diese Dinge freigebe. Ja. Aber viel machen erzeugt an dem Punkt auch nicht sehr, sehr, sehr viel Wert, sondern macht halt einfach nur noch viel Aktivität, aber nicht im Grunde genommen. Wir sind sehr, sehr wertorientiert in dem, was wir machen. Also wir wollen, dass der Kunde mit dem, was wir mit ihm gemeinsam bauen, wirklich auch Wert daraus stiftet.
Also ihr helft den Einfluss, die Einflugschneise richtig zu wählen, ne?
Genau.
Und dann halt die Kunden. Der Kunde ist ja nicht ein Kunde, das sind ja verschiedene Abteilungen mit verschiedenen Strömungen, die dann halt zu streamline.
Genau, und vor allen Dingen auch zu sagen, was ist eigentlich das, was mir jetzt in welchem Bereich in meinem Unternehmen in der Digitalisierung eigentlich am meisten Wert stiftet. Und im Moment kommen so viele Themen auf den Kunden, so KI, Cybersecurity, Compliance-Themen, Marktveränderungen, komplette Geschäftsmodelle brechen komplett weg, dass die Kunden oftmals gar nicht wissen, womit fangen wir denn jetzt hier eigentlich an? Und da sind wir eher wie ein Guide, ein Begleiter, der sagt, okay, wir ordnen das einfach, wir machen mit denen die Strategien, wir bringen denen auch sehr viel in eigentlich Nein-Sagen bei, damit sie die richtigen Themen tun.
Jetzt hat er gesagt, digitale Transformation und Digitalisierung ist ja kein Thema seit ein, zwei Jahren, sondern schon deutlich länger. Seit zwei Jahren ist AI durch ChatGPT in aller Munde. Was, zwei Jahre ist es schon her oder erst? Ich überlege doch gerade bei der Zahl, das ist so surreal.
Also seit zwei Jahren ist KI und AI in aller Munde durch ChatGPT oder in allen Fingern, aber die eigentlichen Algorithmen dahinter sind ja schon sehr, sehr viel älter.
Im Markt ist ja noch nicht angekommen.
Naja, wenn man jetzt im Markt, also in vielen Sachen, wir haben halt miterlebt, wo halt Dinge, die halt eher Machine Learning-Thematiken sind und dergleichen, die dann, also in der Industrie ist also das schon an vielen Punkten.
Genau, so ein bisschen. Ich weiß, bei meinem Arbeitgeber unten im Schwarzwald hatten wir auch ein bisschen Machine Learning drin. Ja, mit der Karlsruher Universität, KIT damals auch gemacht. Living Agents hieß das sogar.
Ja.
Aber das hat ja noch keine Verbreitung gehabt. Aber jetzt gibt es ja noch so einen richtigen Spin.
Absolut.
Wie verändert sich aus deiner Sicht für die Kunden, die ihr betreut, jetzt nun das Thema Digitalisierung?
Also erstmal sind das, es kommen sehr viele Chancen dafür, für Dinge, die sonst sehr, sehr lange gedauert haben. Also ich würde das sagen, die Time to Value hat sich verkürzt. Also zwischen dem, dass Menschen wie wir kommen, mit den Kunden arbeiten, die richtigen Strategien entwickeln und dann kommt der Kunde immer in eine Phase, du weißt sehr viel, wie komplex Kunden auch sein können in ihrer Infrastruktur, in ihren Legacy-Systemen, also in den Bestandssystemen des Kunden, in ihren Daten. Und viele unserer Kunden oder viele Kunden, die ich da draußen sehe und Firmen, die sind im Grunde genommen auf Grundlage ihrer heutigen Infrastruktur und ihrer Daten noch gar nicht in der Lage, sage ich mal, moderne Werkzeuge wie KI-Werkzeuge einzusetzen. Das sehen wir halt ganz viel. Aber in der Vergangenheit war das immer so, wir mussten unheimlich viel Grundlagenarbeit machen, um dann überhaupt erst mit dem Kunden Werte zu stiften. Und dann ist die Time zu dem, dass wir was umgesetzt kriegen, unendlich lange.
Ja.
Und dann fragen die Kunden auch, ja, aber wir haben doch alles besprochen. Können wir jetzt mal? Warum ist es noch nicht fertig?
Ich habe schon die Demo gesehen.
Ich habe das schon gesehen. Warum ist es denn jetzt noch nicht? So, das ist halt eine Sache. Was wir sehen ist, wir sehen aber auch Gefahren wenn Kunden jetzt heute nicht wissen, was ihre Herangehensweise mit ihren eigenen Daten, mit KI-Werkzeugen ist, wird auch sehr, also wir sprechen davon, wie viele auch, über digitale Souveränität, wird es halt auch sehr viel, dass Daten leider abfließen. Also ich möchte ja auch nicht, wenn ich ein weltweiter Logistikkonzern bin, möchte ich nicht, dass halt mein Mitbewerber ein Chatbot fragt, wie sind denn meine
Preiskonditionen?
Wie sind meine Preiskonditionen? Wie funktioniert meine Einkaufskondition? Und da sehen wir halt auch, dass wir sehr, sehr stark darauf gucken müssen, wie orchestriere ich denn diese die unterschiedlichen KI-Werkzeuge innerhalb meiner meiner Gruppe.
Die Prozesse verändern sich ja auch noch, ne? Also das ist ja bei der Digitalisierung hast du häufig angefangen, einen Prozess zu digitalisieren, so eins zu eins. Da gab es einen Spruch, ein scheiß manueller Prozess bleibt ein scheiß digitaler Prozess. Mit AI verändert sich das ja maßgeblich in dem Zuge. Weil Prozesse ja automatisch anders werden müssen. Rollen verschieben sich ja auch.
Absolut.
Wie wichtig ist da Organisationsberatung, Führungsthemen, das mit aufzufangen?
Also wichtig ist aus unserer Sicht, dass man nicht nur einfach eine Blackbox hat, wo man seine, wie du so schön gesagt hast, eher suboptimalen Prozesse reinschmeißt und man kriegt ein neues, tolles Ergebnis raus, sondern wichtig ist aus unserer Sicht, dass man schon weiß um das, was seine Prozesse sind, wie man mit denen arbeiten kann und auch, dass man die so auseinanderbauen kann, dass man sie auch wieder in bessere neue Prozesse zusammensetzen kann. Aber wir sehen heute auch ganz viel, es ist so ein bisschen Erwartung und Erfüllung in der Enttäuschung. Wieso, wir machen da jetzt KI, das muss doch jetzt alles funktionieren. Dann kommen wir halt und sagen, wir brauchen auch heute, um gute Ergebnisse zu machen, unbedingt Menschen im Loop. Also nicht nur um KI-Systeme, sei es externe oder interne, anzulernen und denen gutes Lernwissen zu geben, sondern wir brauchen halt die auch, um als Werkzeug unterstützt zu werden. Also, und auch, wir haben einen Kunden, wo das Interface zu deren Kunden sind immer noch Menschen,
ja.
Aber wir packen sehr, sehr viele Werkzeuge dahinter, um eigentlich quasi die Geschwindigkeit und die Arbeitslast von den Menschen zu ergänzen.
Ich formuliere das jetzt so, dass du ein bisschen Zeit hast, darüber nachzudenken. Du hast ja ganz, ganz viele Projekte gesehen oder Programme. Und bei erfolgreichen Kunden und bei nicht so erfolgreichen Kunden. Wenn du einfach an die Historie denkst, was sind so die 1, 2, 3 Sachen, die dir aufgefallen sind, was so richtig gute Kunden von euch anders gemacht haben, als andere, die das halt nicht so gut gemacht haben?
Wirklich richtig gute Kunden von uns. Wir kommen, um zu gehen. Die vertrauen uns zwar, geben uns Verantwortung, aber wir brauchen immer das innere Gegenstück. Also wir brauchen beim Kunden Leute, die sich mit dem, was wir tun, intensiv beschäftigen, die intensiv auch lernen wollen, die intensiv genau diese Themen, die wir beschreiben, mit internalisieren in den Kunden. Und das ist aus unserer Sicht auch so, das geht bis in die Geschäftsleitung. Also für uns, weil wir sehr viel mit Veränderungen zu tun haben, sei es nun KI, you name it. Das muss auch wirklich im tiefen Wissen mit in Geschäftsleitung verbunden werden. Wir sind nicht nur die vorbeikommen und irgendwie mal was machen. Wir haben einen Kunden, da haben wir angefangen zu arbeiten, war die Geschäftsleitung, hat eine Sache in dem Markt nicht geglaubt, wir nicht und 2 Personen im Unternehmen. Mittlerweile beschäftigen sie ein 300-Mann-Team innerhalb des Unternehmens. Sie brauchen uns auch nicht mehr, weil sie das wirklich alles intern selber gut können. Also sehr viel internes Wissen, um moderne Prozesse, Technologien aufbauen.
Dann sagst du ja, okay, das ist so strategisch, mach es selber und gib's nicht raus.
Ich sag nicht, gib's nicht raus. Ich sage,
oder wenn du es schon nicht hast, dann musst du es dir erarbeiten, dass du es machst.
Du musst nicht alles selber programmieren oder machen oder tun. Du musst nur die Struktur selber im Wissen haben. Aus meiner Sicht wird jedes Unternehmen, ob es ein Schraubenhändler aus Wuppertal ist oder ein Landmaschinenhändler aus Seebetal, jedes Unternehmen wird auf kurzer Sicht auch ein Softwareunternehmen. Und deshalb, und jetzt in KI noch stärker, viele Dinge sollte man sich in der Wissensstruktur in das Haus holen.
Da hake ich nochmal ein. Jedes Unternehmen wird ein Softwareunternehmen werden.
Ja.
Also ich teile das, aber warum denkst du das?
Weil ich es erlebe, weil ich halt, also es gibt Unternehmen, die halt sehr, sehr, sehr viel mehr dafür prädestiniert sind oder wo man das sehr viel mehr hat. Aber ich arbeite, also mein Leben ist, wir haben uns vorhin über, während mein Leben ist Sendung mit der Maus unplugged. Also ich sehe so viel, sag mal, unterschiedliche Branchen und keine dieser Branchen funktioniert noch ohne Software. Und das kann, ja, you name it, das kann von Logistik, Automotive, Ersatzteile, After Sales, nichts funktioniert mehr ohne Daten und Software.
Da bin ich bei dir, aber es ist ein bisschen so die IT. Warum ich sage, jedes Unternehmen muss auch mehr Softwareunternehmen werden, weil ja die Prozesse, du kannst ja immer mehr digitalisieren, und die Prozesse intern, aber nach außen hin, das ist halt der erste Unterschied. Und der zweite ist, du kannst digitale Services jetzt ja aufbauen, die ja sonst gar nicht da gewesen wären. Mhm. Wir haben einen Kunden, der stellt Nähmaschinen her, industrielle Nähmaschinen. Und die haben dann halt irgendwann gesagt, okay, wir wollen so Predictive Maintenance haben. Also ging es darum zu erkennen, wann geht eine Maschine kaputt. Oder ich sage, okay, die haben halt Gewerbeparks. Und dann zu sehen, welche Maschine hat wann ein Problem und wann müssen wir das austauschen, dass dann halt so eine Reihe Jeans nicht kaputt geht beispielsweise. Und daraus wurde dann Service. Das haben die aber immer wie ein Projekt gemacht. Und dann festgestellt, irgendwie funktioniert das nicht so, wie sie wollten. Weil sie haben ein Projekt gemacht. Sie haben nicht gesagt, okay, das ist ein Service, den wir verkaufen. Wir behandeln es als Produkt und so weiter. Sie haben es nicht wie ihre Nähmaschinen behandelt, sondern so als IT-Dienstleister. Deswegen fand ich den Satz so gut. Du musst wie ein Softwareunternehmen ticken, weil es mehr ist als nur IT.
Exakt. Ja? Weil, also Predictive Maintenance und Ersatzteile sind sowieso eins meiner Lieblingsthemen, aber davon mal ab. Und daran siehst du auch, dass es gibt ja sehr viele Branchen, also wenn dein Nähmaschinenhersteller nicht mehr produzieren kann, weil die Hälfte der Maschinen kaputt ist, und da hätte sie doch mal vorher heile gemacht.
Ja.
Und da gibt es halt über Krankenhäuser, es gibt halt relativ viele Themen, wo sowas zum Tragen kommt. Da musst du auch in den Wertströmen, also auch in dem Geld verdienen, wenn du da anfängst, nur noch einen Service zur Verfügung zu stellen oder meinetwegen deine Leistung auch zu verschenken und hinten an Software Geld zu verdienen, beziehungsweise wie in Lizenzmodellen Geld zu verdienen, dann wird aus deinem Geschäftsmodell ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell.
Genau, dann kannst du ganz anders verdienen als nur an dem Produkt selber, ne?
Und du hast halt, es ist halt so nicht, dass du verkaufst dann nicht mehr nur eine Nähmaschine, sondern du verkaufst halt einfach eine Kundenbeziehung. Also die bleiben ja auch länger bei dir. Das ist halt, wir wissen ja auch, dass im After Sales mehr Geld verdient wird. Aber da kommt auch dann nicht so ein neuer Maschinenhersteller und stellt eine Maschine auf.
Das, und du bist ja ein Teil der Wertschöpfung.
Also absolut.
Der operativen Wertschöpfung. Nee, ich habe die Maschinen, so Sell and Run, sondern ich bin ja immer noch da.
Genau.
Großer Unterschied. Was würdest du denn halt mittelständisches Unternehmen, die in der Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten sind, jetzt sagen, was sind die nächsten Schritte?
Also ich würde erstmal würde ich schauen, wo stehe ich denn überhaupt heute? Also ich würde auch mal gucken, wo stehe ich in meinem Markt?
Ja.
Ich würde mir anschauen, wo stehen. Also ich sehe halt auch Unternehmen ja nicht nur als abgeschlossenes Entität, sondern ich gucke, wo sind meine Lieferanten, wie sind meine Kunden, was brauchen meine Kunden, wie trage ich eigentlich mit meinem Geschäftsmodell zu dem Wertschöpfung meiner Kunden bei? Und dann würde ich halt, dann gucke ich, welche Rolle nehme ich darüber, in der IT-Sprech zu sagen, sagen wir, Ich bin ja wie in einer Wertschöpfungswelt ein Service, ja, wie ein Microservice. Und ich gucke, würde dann... Das versteht ein ITler wieder. Aber so kannst du es auch übertragen auf ein Geschäftsmodell, wo du sagst, in dieser Branche stelle ich was dar und welchen Wert schöpfe ich. Und dann gucke ich, was brauche ich heute, also wo verliere ich heute Wert in der Herstellung. Mhm. Wir haben einen Kunden, der zu mir gesagt hat, ich muss mit selben Mitarbeitern AWs, das ist Autoindustrie, ein Arbeitswert sind 5 Minuten, ich muss mit denselben Mitarbeitern doppelt so viel AWs produzieren und die abrechenbar. Und das ist unser Ziel. Das heißt, auch mal die Ziele so formulieren, als Unternehmer zu gucken, wo habe ich heute die größten Pains und wo kriege ich die schnellsten Ergebnisse. Weil ganz wichtig ist auch für intern, für Mitarbeiter, für Kunden, für auch Stakeholder aus meinetwegen Investorensicht, muss Wert geschöpft werden mit dem, was wir tun.
Total, sonst macht es ja keinen Sinn. Weil das mit den AWs finde ich nochmal spannend, weil das die 5 Minuten sind es ja, aber das ist ja eine festgelegte Wert, so Reifenwechsel. Wenn der Azubi länger braucht, dann ist egal, du hast ja vorher definiert, wie viele AWs das sind. Ne? So funktioniert das ja.
Ich kann ja die Geschichte kurz erzählen. Was haben wir da gemacht? Wir hatten eine sehr große Niederlassung und da ist ein Mitarbeiter, ein Mechatroniker, wenn er einen Ersatzteil brauchte, ist ins Kleinteilelager gelaufen, hat auf dem Weg noch einen Freund vom Wochenende getroffen, dann sind schon mal 2 AWs weg, 10 Minuten. Dann hat er sich einen Kaffee geholt, nochmal ein AW weg, 15 Minuten. Dann ist er zum Kleinteilelager gegangen, hat sich die Ware besorgen lassen, noch 2 AWs weg. 25 Minuten, nicht fakturierbare Arbeitszeit. Dann ist er zurückgelaufen. In diesem Betrieb haben wir Roboter eingeführt, die vom Arbeitsplatz ins Kleinteilelager holen und die, Ersatzteilversorgung am Arbeitsort machen. Ja. Und haben innerhalb von, glaube ich, wir haben im ersten Jahr für 850.000 Euro AWs eingespart. So. Und die Roboter fuhren durch die Gegend und haben halt die Kleinteile zum Arbeitsplatz gebracht. Kennt man aus dem E-Commerce, ist dann Teil zur Person oder Person wohl Teil. Ja, ist auch nichts.
Ja. Ja, super, danke. Danke für die Einblicke. Wir könnten bestimmt noch richtig lange diskutieren.
Ja, wir haben ja jetzt auch ein Abo aufeinander.
Genau, wir haben ein Abo. Du hast ja. Magst du das zeigen oder ist das geheim?
Nee, ist nicht geheim, aber es ist halt ein Werkzeug, was ich dabei habe, wo ich auch nochmal mitschneide.
Genau, und das ist eigentlich auch ganz spannend, dass sowas sich ja verändert. Ne? Das spart dir ja auch persönlich Zeit ein, deine AWs.
Ja, meine AWs, das spart mir jeden Monat etwa, ich glaube, 2 Tage Protokolle schreiben und dergleichen ein. Ja.
Und in diesem Sinne sei Augen auf. Es verändert sich so wahnsinnig viel. Ich freue mich immer, dass ich jedes Mal hier was lerne, auf unterschiedlichsten Ebenen. Danke, Thoralf, für die Zeit.
Danke dir.
Und wenn ihr Fragen an Thoralf habt, auf LinkedIn, sehen wir uns ja genauso.
Genau.
Könnt ihr sicherlich direkt kontaktieren oder Kommentare unter den Post schreiben.
Vielen Dank. Danke dir.
Super.